für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Heer BVB. Und dann strahlte die Süd vor Anpfiff in einer tollen, am Ende wahrscheinlich für den Verein etwas teuren Choreo, aber es sah wirklich fantastisch aus. Und dann habe ich gedacht, oha, hoffentlich kann das Spiel mit der Qualität mithalten. Und zu meiner ganz großen Überraschung konnte es das. Es war ein, wie ich fand, fantastisches Fußballspiel, mal völlig abgekoppelt vom am Ende, wie ich finde, ungerechten Ergebnis. Aber das hat Spaß gemacht. Patrick, hi.
Definitiv, hi. Und einen schönen Wochenstart allen, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht das ist, was man sich erhofft hat aus Dortmunder Sicht. Aber ich glaube, mit der Art und Weise war jeder hochzufrieden. Ich war ja sehr früh schon im Stadion, bin auch sehr früh dann an der Süd vorbeigelaufen, als da tatsächlich die Choreo noch am Aufbauen waren, weil, kennst das ja, Jesko, wir da teilweise Toncheck und Bildcheck gemacht haben. Und egal, mit welchem Fan ich gesprochen habe, eigentlich haben alle gesagt, wir kriegen heute eine richtige Reise. Hoffentlich wird's halbwegs positiv. Und man kann sagen, nicht nur das, das war ein ebenbürtiger Kampf. Das war für mich
absolut
das geilste Fußballspiel der Saison. Ich weiß, es gab hier und da auch Spiele vom VfB Stuttgart, die hoch hergingen. Wir hatten 4:4 in der Bundesliga, aber so von der Härte, von der Intensität, von der Qualität, von Spektakel, da war alles dabei und natürlich auch der Rahmen, der gegeben war. Du hast es angesprochen, die Choreo war allererste Sahne, Weltklasse, auch mit der Pyro, die da wunderbar reingepasst hat in dieses Gesamtbild einfach rein. Hut ab auch in den BVB, da so eine Leistung zu zeigen. Nur am Ende, Jesko, steht wieder eine Niederlage in dem Spiel gegen die Bayern. Versuchen wir mal eine Folge ohne im Klassiker zu sagen. Im Spiel gegen die Bayern.
Das hast du schon gesagt.
Das habe ich schon gesagt. das steht halt wieder über allem. Und am Ende ist es dann doch die Qualität, die sich durchsetzt.
100%. Am Ende ist es die Qualität der Bayern. Trotzdem hat der BVB gezeigt, was auch in dieser Mannschaft für eine Qualität steckt. Wird ihr ja ab und zu auch mal abgesprochen, wo es heißt, die Dortmunder sind gar nicht so gut. Ich finde, die haben eine, wie man in solchen Spielen dann sieht, qualitativ hochwertige Mannschaft. Sie müssen es halt nur einfach öfter zeigen. Ne? Das ist das Problem.
Ja, stimmt. Wobei ich schon finde, dass du auch in dem Spiel wieder gemerkt hast, dass der BVB am absoluten Limit war, bei 100%. Das hatte ich jetzt nicht immer bei den Bayern. Und wenn du dann schon auch siehst, Svensson hat ein super Spiel gemacht, macht einen Assist,
macht
ein Tor.
Also ich habe in der Saison wenig Spieler gesehen, in denen Olise so wenig Impact hatte wie in diesem. Klar, jetzt kann man auch sagen, weil die waren nicht so gut, die Bayern. Ne? Aber ich finde ja immer, das ist immer so ein bisschen so ein Zyniker-Argument.
Ne? Mir hat jemand gesagt, das hatte Vibes von Flo Kringe gegen Bastian Schweinsteiger Prime. Es hat geklappt.
Die haben wirklich alles reingehauen. Das ist halt diese Intensität, diese Galligkeit, die du einfach bringen musst. Mhm. Und wenn du die konservieren kannst und die in jedes Spiel mitbringen kannst und dann mit der individuellen Klasse, die auch die Dortmunder haben, wenn du das paaren kannst und das auch wirklich über weite Strecken, dann würdest du noch besser dastehen. Aber es war wirklich ein ganz knappes Spiel.
Also ist die Qualität doch da? Weil letzte Podcast-Folge warst du ja auch einer die gesagt hat, du musst die Qualitätsfrage stellen. Was haben wir jetzt?
Ja, aber Konstanz ist ja auch Qualität.
Mhm. Ja, okay.
Also es ist ja, die Qualität ist ja das konstant zu zeigen. Du hast ja eine Qualität, nur die musst du konstant zeigen. Wenn du sie nicht konstant zeigen kannst, dann fehlt dir die Qualität, das konstant zu zeigen.
Versteht.
So, ne? Also das ist ja das Ding. Das ist ja das, was ich immer sage. Du hast ja auch individuell einfach absolute Topspieler. Du hast auch welche, wie zum Beispiel Svensson, wo ich auch sehe, dass der an sein Limit kommt in vielen Spielen. Aber du hast ja einen Kader mit einer gewissen Qualität, die du aber halt auch konstant dahin bringen musst. Und wenn ich dann Spiele wie Tottenham sehe, wenn ich Spiele wie auch in Bergamo sehe, wenn ich auch Spiele wie gegen Heidenheim und Wolfsburg sehe, ich weiß, das sind Siege, aber das war halt nicht konstant diese Qualität. Die habe ich nur gegen Mainz und Bergamo und Bayern gesehen, und zwar Bergamo zu Hause.
Was
und dann
du
musst
sagen?
Du eben, und dann musst du dir halt überlegen, sorry, wenn ich da kurz noch reingehe, und das war ja auch mal so der Gedanke der Kaderplaner. Wir brauchen jetzt Spieler, die uns genau diese Attribute mitbringen, wo sie dann einen Mats Hummels geholt haben, wo sie auch, muss man ehrlich sagen, auch einen Niklas Süle mit diesem Anspruch geholt haben. Der wird uns das Bayern-Gen
eigentlich
mitbringen.
Einen Emre Can geholt, einen Sabitzer.
Genau, auch einen Nico Schlotterbeck. Aber du kriegst zwar den Spieler in den BVB, aber den BVB nicht aus den Spielern oder so. Ne?
Ja,
also
ich weiß, was du meinst.
Es ist wirklich so ein bisschen vielleicht auch in diesem Club einfach drin. Ne?
Schlotterbeck kommen wir gleich zu sprechen, der Mann des Spiels war, weil er nämlich überall beteiligt war an jeder einzelnen Szene. Was würdest du sagen, unterm Strich hat der BVB gut oder nahezu perfekt gegen die Bayern gemacht? Weil ich finde, es war so ein bisschen die Augsburg-Taktik. Hohes Pressing aus einer Fünferkette raus in so einer 5-4-1 gestaffelt.
Ne? Durchdecken.
Mitgehend.
Anton geht dann auch mal tief in die Hälfte, um den Kane zu nerven. Das war sehr gut. Vor allem der Mut. Also taktisch weiß ich gar nicht. Aber der Mut, der mir ja auch in vielen Spielen von Dortmund immer gefehlt hat. Dieser Mut durchzudecken. Dieser Mut wirklich konsequent auch zu spielen.
Ja, auch die Zweikampfführung.
Ich habe das auch mit einem Kollegen in der Halbzeit diskutiert, habe gesagt, endlich stehen sie mal hoch. Sagt er, hey, die stehen doch immer hoch. Sag ich, ja, sie stehen immer hoch, aber sie stehen selten mutig. Ja, sie decken selten durch. Sie bleiben dann zu dritt in der Reihe stehen und gehen eben nicht den Weg zurück. Und dann kriegt eben der eine Spieler im Mittelfeld den freien Fuß, weil er eben keinen Gegenspieler hat. Und das finde ich, das haben sie wirklich super gemacht gegen die Bayern.
Ja, muss ich auch sagen. Haben den Bayern wirklich das Leben schwer gemacht. Habe jetzt auch viele Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, aber die Bayern waren ja auch nicht gut. Das wäre dem BVB, finde ich, aber nicht.
Ja vorhin, ne?
BVB nicht gerecht genug, weil das war wirklich eine richtig ordentliche Vorstellung von Borussia Dortmund. Und die Bayern hatten auch richtig im Mittelfeld Probleme, da zur Entfaltung zu kommen. Auch über die, du hast angesprochen, Olise, auch Harry Kane eine Zeit lang. Wobei, da muss ich ja nochmal sagen, Das ist ja unglaublich, dem zuzugucken. Also das ist ja teilweise
Fußballer,
auch als Playmaker. Ja. Wir reden über Schlotterbecks Diagonalbälle, wo die ersten zwei übrigens ins Aus oder an Gegenspieler gingen. Und der Kane macht die teilweise vom rechten Flügel, vom linken Flügel, macht Spielverlagerung.
Also 40 Diagonalbälle, ne? Und da muss man leider sagen, das unterscheidet ihn dann von einem Girassi.
Ja, definitiv.
Ein Girassi ist ein guter Finisher und Harry Kane ist ein guter Fußballer.
Ja, klar. Ganz anderer Spielertyp, definitiv. Wie findest du, wo du gerade Girassi sagst, das ist eine gute Steilvorlage, wie fandest du die Entscheidung von Niko Kovac auf Girassi und Benze Baini zu verzichten? Ich finde, letzteres ist wahrscheinlich noch vertretbar, aber mit dem Hinweis des Ramadans?
Also Benze Baini hat mich gar nicht gewundert, das wäre für mich auch ein sportlicher Verzicht gewesen, weil eben Schlotterbeck
Bergamo
wieder zurückkam und nach dem Spiel in Bergamo hattest du fast keine Alternative, als zu sagen, Kami, heute mal Bank. Girassi, ich weiß nicht, ich mag Silva, ich fand, er hat aber kein gutes Spiel gemacht. Er war mir zu uneffektiv und zu ungenau. Das war teilweise ein bisschen schlampig, wie er gespielt hat. Ich finde das ja völlig legitim, da auch mal durchzuwechseln. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Serhou Girassi das anders sieht. Ich kann halt auch nicht wirklich bewerten, deswegen finde ich die Frage schwierig, wie körperlich mitgenommen sie von der Fastenzeit sind. So, ganz einfach, kann ich nicht bewerten. Wenn der Trainer sagt, es ist so, der Spieler sieht sowieso, wenn eine Entscheidung gegen einen Spieler fällt, das ist zu 99% der Fälle anders als der Trainer. Aber das kann ich nicht bewerten.
Ja, er hat mit der Frische argumentiert.
Ja.
So, ne, in dem Moment. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Am Ende, Serhou Girassi macht das beispielsweise auch schon seit über 10 Jahren im Profifußball, auch in Rami Benze Baini. Die müssen eigentlich mit der Geschichte umgehen können, aber klar, es ist auf jeden Fall für den Körper nochmal eine Extremsituation. Am Ende war es vielleicht sogar eine richtige Wahl, weil der BVB, wie gesagt, gut im Spiel war.
Und Benze Baini hat nach seiner Einwechslung für Emre Can auf der falschen Seite der Abwehrkette ein gutes Spiel gemacht. Muss man dann auch mal erwähnen. Ja. Aber da sind wir schon beim Thema.
Ja.
Emre Can ging raus, hielt sich wirklich dramatisch das Knie, kam dann nochmal zurück, um sich dann nochmal das Knie zu halten.
Böse Zungen haben behauptet, der hat an der Seite gesehen, dass Rami Benze Baini sich fertig gemacht hat. Dann hat er sich gedacht,
wer sagt denn sowas?
Kinder jemand, der das auf der Pressetribüne gesagt hat. Aber
Das muss ich recherchieren, wer das war. Aber Also wenn er sich beim zweiten Mal wirklich noch schwerer verletzt hat als beim ersten, dann fand ich's, also Niko Kovac hat das ja als Heldentat hingestellt. Dem kann ich nicht so richtig folgen.
Dann bin ist ich ein bisschen ehrlich. Unverantwortlich, also, ne?
Ja, ja, ich habe großen Respekt vor Emre Can insgesamt. Ich finde den Hate oft total übertrieben. Der hat in Bergamo kein gutes Spiel gemacht. Aber das
ja, auch egal, Emre Can noch zehn andere
sagen. Ja, ja. Und das hat mich sehr gefreut.
Ja. Genau, das hat mich auch gefreut. Das unterscheidet, glaube ich, oft auch dann so die, das kam ja so ein bisschen auch aus der Ultrakurve und von der
total.
Süd. Unterscheidet vielleicht auch, weil die schon sehen, dass Emre Can mittlerweile ein voller Borusse ist, dass der sich, das kann man ja immer sagen, in den Dienst der Mannschaft stellt, immer seine Knochen hinhält. Das muss man bei allen qualitativen Geschichten oder Fehlern, die er vielleicht auch gemacht hat, das muss man ihm hoch anrechnen oder das erkennt, glaube ich, auch die aktive Fanszene. Es gab dann Emre Can Sprechchöre. War dann auch, finde ich, schon ein kurzer Gänsehautmoment, dass er dann, ne, gesagt hat zu Kovac, nee, lass mal den Benzebaini draußen, ich schaff das noch. Gab's dann auch Szenenapplaus. Aber das war dann ein Ticken zu viel. Und da hat Niko Kovac ja am Ende gesagt, er hat auch was gehört, ja, was auf eine Kreuzbandgeschichte hinweist, vielleicht auf einen Kreuzbandriss. Wir nehmen jetzt gerade am Sonntag Nachmittag auf, schon etwas verfrüht, dadurch, dass wir es Anfang der Woche aus terminlichen Gründen nicht schaffen.
Die deshalb Diagnose wissen wir noch nicht, wie die
Diagnose ist. Ne?
Aber ja, ist nicht unwahrscheinlich, dass er länger ausfallen wird. Ja. Sagen wir es mal so. Also
dass der
nächste Woche wieder über einen Rasen hüpft wie ein junges Reh, das war ich ganz stark zu bezweifeln. Das ist er ja auch schon vorher nicht. Und auch das gehört zur Wahrheit. Der hat wirklich im wahrsten Sinne die Knochen hingehalten. Und wenn sie nicht mehr hielten, dann hat er sie halt mit Tabletten hingehalten.
Ja, definitiv. Ja, und das ist ja auch das Thema, Jesko. Ja. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. In der Kaderplanung, du verlässt dich auf einen Süle, du verlässt dich auf einen Can, du verlässt dich auf Spieler, die, die eine längere Verletzungshistorie haben, die nicht bei 100% sind, wo es jetzt, finde ich, nicht überraschend ist, dass ein Süle, dass ein Can, dass, ne? Da vielleicht dann irgendwie, also es ist auch schwierig, dann auch wenn es dein Kapitän ist, aber ihn dann versuchen durchzuschleifen, auf ihn zu bauen, auf ihn zu setzen, wenn er nicht bei 100% ist. Ich erinnere an unser Interview in Marbella, wo er sagt, jeder Tag, an dem ich schmerzfrei bin, von sich aus, ist ein guter Tag. Und das ist schon eine krasse Aussage für einen Fußballprofi. Ja. Übrigens, Jesko, dann nochmal die Situation, vielleicht interessant für den einen oder anderen, der den Podcast hört und sowas ja dann nicht sieht. Wir haben Interviews geführt in der Mixzone. Auf der einen Seite war Freund von den Bayern, auf der anderen Seite kam gerade Sebastian Kehl. Und du, Torben Hoffmann, ich habe vorbeigeschaut, wie dann der Emre, das war ja auch so absurd, diese Szene, in seinem Auto
saß.
In seinem Privatwagen, gefahren von Shahin Shayeste, seinem langjährigen Berater. Und gewartet hat, bis er rausfahren darf, weil die Strobelallee tatsächlich noch nicht offen war. Ne?
Er kam halt auf Gehhilfen die Treppe schon kaum hoch. Ne?
Ja.
Also er musste mit Gehhilfen, ich habe gelernt, es heißt Gehhilfen, nicht Krücken. Deswegen halte ich mich da jetzt an den politisch korrekten Begriff Krücken. Gehhilfen für Krücken.
Sehr gut.
Und saß dann im Auto und du kommst halt da nicht raus. Ne? Dieses Stadion ist ja umgeben von Straßen, die dann auch voller Fans sind nach dem Abpfiff. Da kannst du gar nicht durchfahren. Das geht gar nicht. Und deswegen musste er da drin warten. Dann kam Leon Goretzka raus zu ihm, hat mit ihm gesprochen. Dann kam Karim Adeyemi zu ihm, hat ihn nochmal in den Arm genommen im Auto.
Teils auch die Bayern-Physios und Bayern-Ärzte.
Hane
zum Beispiel ist ja auch bei der Nationalmannschaft, sind vorbeigekommen. Ja. Also das waren schon sehr, sehr bewegende Momente. Und den Emre da halt so zu sehen, wie lange er da... Es war einfach irgendwie kein schöner Moment.
Nee, tut mir wirklich leid für ihn. Wie gesagt, der ist auch so im Umgang ein absolut korrekter Typ.
Definitiv.
Ist super, super beliebt in der Mannschaft als Kapitän, als Mensch, kommt mit allen Gruppen gut aus. Und Vertrag läuft aus.
Und wollte ich gerade sagen, was machen wir jetzt? Nicht verlängern oder jetzt erst recht verlängern?
Also ich persönlich würde auf dem Standpunkt stehen, jetzt erst recht stark leistungsbezogen verlängern. Ja, mit einem verhältnismäßig klar angepassten Grundgehalt, das so unterm Durchschnitt liegt, keine Ahnung, 3-4 Millionen.
Boah, aber macht er das?
Das ist die andere Frage. Ne? Also sagt Can, okay, das mache ich. Aber auch er weiß, dass er seit einem Jahr nicht fit ist. Sei mal ehrlich, der ist seit
Adduktoren, Leistengeschichte, seit März.
März 2025, wir sind jetzt März 2026, ist er halt nicht hundertprozentig fit. Und dann mal ganz sachlich betrachtet, finde man einen Verein, der dir mehr bezahlt. Warum sollte der das tun?
Ich bin gespannt.
Auch ist eine Aufgabe für Sebastian Kehl, jetzt da eine gute Lösung zu finden, für den Verein eine gute Lösung zu finden. Du kannst auch knallhart sagen, wir wollten eh nicht verlängern, was dann, glaube ich, nicht ganz schlimm würde. Aber du lässt es jetzt sein. Es ist auch politisch und kommunikativ eine anspruchsvolle Situation.
100%. Ja, das wäre der Sache nicht gerecht werden, weil auch da erinnere ich in unser Interview zurück, als Emre Can selbst gesagt hat, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass ich nächstes Jahr auch beim BVB spielen werde. Genau. Also klar, das Commitment von Seiten von Borussia Dortmund ist tun zu wollen. Jetzt hat sich aber auch recht lange noch hingezögert, ohne am Ende einem finalen Ergebnis. Jetzt kommt die Geschichte am Ende dazu. Klar, du kannst auf der einen Seite auch diese Gesamtsituation mit dem Aus in der Champions League, mit dem Aus, also du hast ja mehrere Argumente. Auf der einen Seite das zu sagen, was du gerade sagst, verdienter Borusse, Kapitän, Knochen hingehalten, jetzt erst recht, ne, so ein Zeichen zu setzen. Kannst auf der anderen Seite aber sagen, er ist auch einer der Verlierergesichter der letzten Jahre. Unter ihm hat der BVB nichts geholt, jetzt mal ausgeklammert, das Corona-Jahr mit dem DFB-Pokalsieg, deswegen ist nichts nicht ganz korrekt, aber ne, die Titel, Enttäuschung, ne? Auch.
Also außer den DFB-Pokal in allen.
Genau, ne? Und kannst da auch klar sagen, wir machen den Cut jetzt erst recht, wir machen es eben nicht und setzen auf neue, junge Spieler. Also das wird wirklich interessant, wobei ich auch eher glaube, dass es die Variante wird, die erste, die du angesprochen hast.
Weil du halt aber, und das spricht dann vielleicht auch nochmal für die wir verlängern nicht Variante, du musst für den Sommer planen und du musst ja mit einem Innenverteidiger planen, den du dann auch wirklich ab September einsetzen kannst, ne? Sollte Can ein halbes Jahr oder 8 Monate ausfallen, dann bist du halt schon im September, Oktober der kommenden Saison. Das heißt, eigentlich musst du die Stelle fast anders besetzen. Also es ist wirklich, da möchte ich nicht in der Haut von Sebastian Kehl stecken. Ist eine ganz schwierige Entscheidung. Trotzdem auch nochmal für den Hinterkopf, ne? Das heißt ja immer, ja, denn bloß nicht verlängern mit dem, bloß nicht einen neuen holen. Der Neue würde halt im Zweifelsfall auch richtig Geld kosten. Ja. Und Stand jetzt wird Süle den Verein verlassen, könnte Emre Can den Verein verlassen, könnte auch Nico Schlotterbeck den Verein verlassen. Und wenn du die drei wirklich ersetzen musst, ob das mit Mane und Reggiani intern aufzufangen ist. Also eine Planstelle kannst du davon mit den beiden sicherlich besetzen.
Du brauchst aber Top-Qualität.
Du brauchst zwei Top-Leute.
Genau.
Weil dann hättest du nur noch Anton und Benze Baini.
Ja. Ich finde auch, du brauchst einen erfahrenen oder einen, der schon ein paar Jährchen, da spreche ich jetzt nicht von einem 28, 29, 30-Jährigen, aber einer, ne, so irgendwie, weiß ich nicht, 25, 26, der schon was auf dem Buckel hat, der auch ein bisschen was kostet. Und dann kannst du links und rechts gucken, dass du solche Geschichten wie Anselmino, jetzt nicht, dass ich sage, die müssen den Anselmino holen, das Thema ist für mich durch, aber einen Spieler wie ihn, der dann vielleicht eine Überraschung wird, der kostengünstig ist. Und da ist jetzt Kreativität gefragt. Der BVB hat in den letzten Jahren...
Oder ein gutes Scouting halt, ne? So, also...
Genau, aber der BVB hat das zuletzt so ein bisschen aus den Augen verloren, ne? Da wieder hinzugehen in die Richtung und deshalb bin ich gespannt, was sie machen. Genauso gespannt, Jesko, wie eben die Thematik. Wir wollen Bergamo jetzt nicht zu groß machen, aber wir hatten ja einen Sonderpodcast dann direkt nach dem Ausscheiden, nach diesem 1-4, das bis heute nicht so richtig verständlich ist, wenn der BVB mit 30-40% Einstellung wie gegen die Bayern da angetreten wäre, dann wäre er jetzt weiter. Aber war dann überraschend, dass Sebastian Kehl nach dem Spiel sagte, das Geld war eingeplant für den Transfersommer und du dann dich mit Lars Ricken getroffen hast, am letzten Donnerstag war das, und der auf einmal was ganz anderes gesagt hat. Was hat er gesagt?
Ja, der hat gesagt, also da muss sich keiner Sorgen machen, wir können den Sommer genauso planen wie vorher, dass dieses Geld macht keinen Unterschied. Ist aber auch nicht nur diese 11 Millionen sind, weil da habe ich nämlich nochmal nachgehakt und da ist er auch nicht konkret geworden, weil ich habe ihn da mal konkret gefragt, wie viel ist es denn wirklich, was da fehlt. Da ist er nicht konkret geworden, aber es gab halt eine Gewinnwarnung, ne? Und die hat sich mal locker um 20 Millionen verschoben.
Vorher hieß es
zur vorherigen Prognose. Minus 5. Genau, und dann war es plötzlich
Minus 11, minus 22, sowas in die Richtung.
Ja, genau, so in die Richtung. Und dann, kurz zur Erklärung, ne, für alle, die jetzt sagen, wieso gibt denn Verein eine Gewinnwarnung raus? Borussia Dortmund ist ja eine Aktiengesellschaft. Nur für die, die es jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig auf dem Schirm haben. Mhm. Aber das zeigt dann schon, wie viel Geld denen am Ende wirklich fehlt. Ja. Und ich persönlich glaube, dass denen das absolut fehlen wird. Ja, also das wird denen wehtun. Und
genau, ich habe jetzt eben nochmal geguckt, Jesko, sorry, per Ad-Hoc-Mitteilung, ne, hat der BVB bekannt gegeben, im Geschäftsjahr 25/26 einen Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro zu erwarten. Genau. Im schlimmsten Fall könnte sich das Minus sogar auf 27 belaufen. Ja. Vorher war von zwischen plus 5 bis minus 5 Millionen Euro ausgegeben worden. Ja. Und die neue Prognose, heißt es in der Mitteilung, steht unter dem Vorbehalt Wert erhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses. Prüfung, blablabla, dass wir dann nur nochmal richtig sind und nicht da irgendwas reinstellen.
Ja, was nicht ganz stimmt. Ich war auch gerade parallel dabei, das zu suchen.
Ja, genau, siehst du, sehr gut. Ich nach allem, was ich höre, bin ich dann doch mehr bei Sebastian Kehl, dass das natürlich Lars Ricken am Ende auch sagt, um die Leute so ein bisschen zu besänftigen. Jetzt, also man muss sich da jetzt nicht komplett Sorgen machen, wenn der BVB dann in die Champions League kommt, und davon gehe ich sehr stark aus, denn die Konkurrenz hat an diesem Wochenende auch für den BVB gespielt, aber natürlich fehlt das Geld. Der BVB hat mit dem Achtelfinale geplant, das ist am Ende nicht eingetroffen. Und das werden sie schon merken. Es ist jetzt nicht so, dass der BVB gezwungen ist, einen Topspieler unbedingt abgeben zu müssen. Mhm. Aber natürlich schränkt das den Spielraum ein bisschen ein, und wahrscheinlich wird es dann auch in die Richtung gehen, dass sie im Sommer gucken, ob ein Guirassy, ein Adeyemi, ein Metscher, vielleicht dann doch zu Geld gemacht werden, um dann ein bisschen mehr Spielraum oder ein Schlotterbeck, kommen wir gleich auch zu, um da vielleicht doch ein bisschen mehr Spielraum auf dem Transfermarkt zu haben. Also so ganz glauben, dass alles easy ist und alles top ist und der BVB so super gewirtschaftet hat, kann man dann auch nicht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Aber dann nehmen wir doch mal an, es kommt jemand und möchte Nico Schlotterbeck kaufen, Patrick. Ja. Transferexperte.
Ja.
Was muss er denn auf den Tisch legen? Das haben wir letzte Woche, haben wir das über Felix Metscher diskutiert. Jetzt diskutieren wir über mal Nico Schlotterbeck. Also nehmen wir mal an, es kommt wirklich, Real Madrid wird mal genannt. Mhm. Die kommen und sagen, wir wollen ihn haben.
Ja. Ja, bei einem Jahr Restlaufzeit wärst du auf jeden Fall bei 40 Millionen plus. Also der BVB würde ihn nicht, wie jetzt das Beispiel Jonathan Tah. Die Bayern hatten damals bei einem Jahr Restlaufzeit, ich glaube 25 waren es für Tah, geboten. Da hat Leverkusen sehr schnell abgeblockt, und für die Summe ist klar, dass der BVB Schlotterbeck dann auch nicht ziehen lassen würde. Sie würden jetzt nicht das Risiko eingehen, ihn ablösefrei zu verlieren. Sie würden dann schon entsprechend Geld haben wollen, auch weil sie dann wüssten, dass ein Schlotterbeck nicht eben wie ein Tah ein Jahr easy noch beim BVB spielen könnte, ganz in Ruhe.
Aber dann wären sie an der schlechtesten... Ja, da wären sie in der schlechtesten Verhandlungsposition, ne?
Ja, deswegen sind sie auch so sensibel mit dem Thema. Wir fordern ja immer, die müssen deutlicher werden, die müssen eine Deadline setzen, die müssen klar sein. Aber ein Spieler, der begehrt ist, ein Spieler, der so einen Markt hat und auch so ein Profil hat, und der sitzt dann irgendwo auch am längeren Hebel. Und der BVB weiß natürlich auch, dass sie eben nur dieses eine Jahr haben und dann auch nicht mal eben so mit den Forderungen kommen können und sagen kann, na gut, dann gibt uns 60 oder 70 Millionen und wir verkaufen den. Also da fehlen dir dann 2-3 Jahre, die der Vertrag noch Gültigkeit hätte, um den für das Geld zu verkaufen. Das macht die Situation ebenso schwierig. Also 40 plus 50 wäre dann schon das, was der BVB, so diese Spanne, am Ende haben will. Auch wenn jetzt Kehl am Wochenende nochmal auf klare Nachfrage gesagt hat, es gibt noch keine neue Entscheidung.
Und es gibt keine Deadline, hat er auch gesagt, ne? Wurde auch nochmal.
Keine Deadline, hat er auch gesagt, genau. Ja. Das ist auch nach wie vor das, was wir hören, dass es diese Deadline nicht gibt, dass es zwar Wünsche gibt oder, ich sag mal so, Überlegungen, die der BVB schon hat, aber er ist nie mit der klaren Prämisse gekommen, bis dahin, bis zum Bayern-Spiel oder bis zur nächsten Länderspielreise, sondern es ist schon so durchgegeben worden, wir wollen dann irgendwann zu einem möglichen Zeitpunkt Klarheit haben. Also das ist schon, da sind sie sehr vorsichtig, was das Thema angeht. Ich glaube nach wie vor, wir hören da auch viele unterschiedliche Sachen. Jetzt haben wir heute wieder gehört, dass Real Madrid tatsächlich konkret dran ist. Auf der anderen Seite hören wir, ja, Real denkt nach, ist ein Thema, aber ganz so weit und konkret ist es doch nicht. Also es gibt viele unterschiedliche Quellen und Quellenlagen und Ansichten. Ich habe ja nach wie vor das Gefühl, so das Top-Ding vorliegen hat er weiterhin nicht. Sonst hätte er nämlich am Ende schon etwas entschieden oder schon was gemacht, weil wenn du Real Madrid wirklich schwarz auf weiß auf dem Tisch liegen hast, da zögerst du jetzt eigentlich nicht so ewig lang. Ich meine, Rüdiger, Alaba läuft aus, wird nicht verlängert, also da hättest du ja sogar die Möglichkeit, wenn dein Real am Ende wirklich sagt, wir wollen dich als deutschen Linksfuß wirklich haben, auch wirklich dann in der nächsten Saison vielleicht gesetzt zu sein oder zu spielen. Und wenn er das Angebot wirklich hätte, dann wäre er, glaube ich, ein bisschen anders in der Situation. Deswegen ist da, glaube ich, auch viel Bluff, viel Taktik, viel Abwarten dabei.
Auch eine Qualitätsfrage. Also nehmen wir mal alleine das Spiel gegen die Bayern. Da rasiert er einmal den Stanisic weg.
Ja.
Schrammt ganz knapp an der roten Karte vorbei. Die einen
du hast
sagen
übrigens,
so,
fand ich
die
interessant, du hast, so. Du hast sogar direkt, du hast, glaube ich, sogar direkt in der Geschwindigkeit gesagt, boah, ich glaube, das ist rot. So, ne? Ja. Und bist, glaube ich, gar nicht so falsch gewesen, wie ich finde, ne? Weil Schlotterbeck
Es gibt viele Fürsprecher für eine rote Karte. Ja, und Schlotterbeck, es gibt auch einige, selbst, ne? die gelbe Karte auch harsch kritisieren, weil ich im Sinne des Spiels fand ich sie ja gut. Ne? Mhm. Aber man kann natürlich auch sagen, Jablonski, der Schiri, war nicht dafür da, ein Spiel am Leben zu halten, sondern richtige Entscheidungen zu treffen. Und also auch Torben Hoffmann, mit dem habe ich diskutiert, der als ehemaliger Bundesliga-Innenverteidiger sagt, ganz klar, kannst du gelb noch geben. Ich finde auch, der VAR wäre bei einer roten Karte nicht reingegangen und hätte gesagt, na, guck dir das nochmal an, ist keine rote. Der hätte die sofort stehen lassen.
100%,
Für mich war ja halt diesen einen Moment zu spät. Ja, er kommt an den Ball, er rutscht über den Ball, er rutscht mit den Stollen dann in das Bein rein. Und das ist für mich einfach eine klare rote Karte.
Aber von der Intensität her bin ich bei dir, aber ich finde, dass er seitlich ein wenig wegrutscht. Er bleibt jetzt nicht auf dem Knöchel oder auf dem Fuß, sodass ich sofort sage, boah, da kommst du um eine rote nicht rum. Ich habe ja Jablonski auch gelobt für eine etwas längere Leine. Die hat er auch in mehreren Szenen gehabt. Also deswegen finde ich es eher besser, auch in so einem Topspiel mal laufen zu lassen. Es war nicht einfach zu leiten, das Spiel. Von der Kommunikation her hat er es gut gemacht. Hab dafür auf Twitter natürlich dann auch Hate links und rechts von Bayern-Fans, aber auch von manchen BVB-Fans bekommen, dass ich ja gar keine Ahnung hätte. Ich finde, es war eine gute Spielleitung von ihm. Trotzdem kann Schlotterbeck drei Kreuze machen, dass er dieses Spiel überlebt hat, weil da auch andere Szenen dabei waren.
Ja, auch das ist zum Beispiel, jubeln über der Bande ist gelb. Punkt.
Ja, wobei das ja auch eine Grauzone ist. Ne? Ich glaube, in den Regelwerken, Jesko, steht drin, kletterst du auf dem Zaun, ist es sowieso gelb. Springst
Bande
du so in die auch, Fans rein? Ja, Bande
steht aber explizit da drin.
Ja, aber ich glaube auch so ausgedehnt, dass es vielleicht ein Sicherheitsbedenken oder ein dass es eine Gefahr für die Zuschauer oder sowas auslöst. Also ist ja auch sehr, wo definierst du das? Wie definierst du das dem Schlotterbeck?
Ich finde gut, dass er sie nicht gegeben hat und ich finde diese Regel schrecklich. Ne? Nicht, dass jetzt wieder auch Leute kommen und sagen, Jesko, was erzählst du da für eine Scheiße? Ich finde so eine Regel furchtbar. Ja. Ich finde diese alles, was Jubeln einschränkt, dafür haben wir ja den VAR schon erfunden, dass wir Jubeln einschränken. Wenn wir dann noch diesen Moment der Emotion halt auch uns immer noch nehmen, irgendwann habe ich gar keinen Bock mehr dazu zu schauen, dann kann ich mir Roboter beim Fußballspielen angucken.
Ich finde, das sind die geilsten Bilder, Jesko. Ich bin jetzt kein Premier League Fan, aber die geilsten Bilder in der Premier League, wenn einer ein Tor schießt und weil der Weg ja nicht weit ist, in die Fans reinrennt und umarmt wird und getätschelt wird und dann wieder in Richtung Mittelkreis
läuft. Habe ich auch noch nie gesehen,
dass
es gelb gibt, ne? Also Leute, lassen wir die mal weg. Ja. Ich bin ganz
wenn
ehrlich.
Wenn das eintritt, spiele ich Schach, hat er übrigens gesagt, Schlotterbeck.
Ja, wenn das eintritt, genau. Ich hoffe, er muss nicht Schach spielen. Das ist nämlich ganz schön schwer, wenn man es sehr gut möchte.
Gibt's aber auch viele Regeln im Übrigen.
Ja, aber beim Elfmeter zum Beispiel, also da gibt's ja auch schon die Ansichten, dass Jablonski gemerkt hat, die rote Karte für Schlotterbeck hätte er vielleicht geben müssen, Den Elfmeter hätte er meiner Meinung nach nicht geben müssen.
Ehrlich jetzt, warum das denn?
Ja, das ist mir viel zu wenig. Boah. Viel zu wenig. Nee. Das ist mir viel zu wenig. Der macht ein Bohai da draus aus etwas, was eine leichte Berührung war. Ich habe es mir wirklich noch oft angeschaut. Ich habe auch
ja, im was soll denn Stanisic machen? Ich gebe dir recht, dass er vielleicht ein bisschen Theatralik rein hat, aber was Schlotterbeck hat, also ich finde ja eher dämlich, wie
Schlotterbeck seinen dämlich, Fuß aber rausstellt. Für mich war es kein Foul.
Da bin ich eher woanders, da sage ich eher, und ich finde Schlotterbeck in vielen Punkten top, aber schau mal, wie viele Elfmeter der schon verursacht hat. Nicht nur beim BVB, auch beim DFB. Du musst doch als ein Verteidiger von dem Format, der dann natürlich auch ne mit diesen
Top-Vereinen in Verbindung gebracht hat. Du stellst ja nicht das Bein rein, alles gut.
Stell das Bein da nicht hin.
Ich bin also, da auch bei dir. Du kannst den auch pfeifen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Spiele gegeben hätte, wo Jablonski den auch hätte laufen lassen. Und ich glaube auch nicht, dass der VAR da reingegangen wäre.
Eine Konzessionsentscheidung deiner
Ansicht. Ja, ein bisschen, ja. Also das ist meine Meinung dazu. Man kann auch eine andere haben. Alle herzlich willkommen, andere Meinungen zu haben. Ich persönlich finde, der macht da viel zu viel draus. Ja, also der hat ja getan, als hätte er eben das Bein abgehackt. Und ja, das war eine leichte Berührung. Er nimmt sie dann auch an, er läuft aber auch erst nochmal einen Schritt und nimmt sie dann an. Für mich war es keiner. Da habe ich mich dann auch ein bisschen geärgert. Was ich aber ganz stark fand, war, dass Gregor Kobel, glaube ich, als Torwart am nächsten dran war, einen Elfmeter von Harry Kane zu halten, was ich bis jetzt gesehen habe.
Ja,
also der hat sich geärgert, der Kobel, zu Recht. Ja. Der hatte die Hände da dran an dem Ding.
Der einzige und erste Engländer, der Elfmeter schießen kann, Jesko, ne?
Aber echt, der ist so gut.
Also ja, weil er den, überleg mal, wenn der den schiebt, dann hält er den, ne? Aber dadurch, dass er den mit einer kompletten Entschlossenheit versucht reinzuschmeißen.
Schmackes, Rainer mit, jawohl.
Ja. Ja, schade, da war er nah dran.
Ja. Aber du merkst, ne, die Emotionen gehen selbst am Tag danach und dann auch bei Leuten wie uns beiden, die ja nur wirklich viel Fußball gucken dürfen, manchmal müssen. Ja. Und da leider, und das ist halt in unserem Job so, manchmal bleibt da dann auch die Emotion so ein bisschen auf der Strecke. Ne? Deswegen, ich verstehe auch immer emotionale Reaktionen von Fans auf ganz vieles. Bei uns ist das halt auch ein Job.
Ja.
Manchmal. Ja, aber natürlich ein Traumjob. Und das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Aber soll so sein, ne? Also jetzt bitte nicht weiterhin emotional uns schreiben, auch wenn da sicherlich vielleicht mal Sachen dabei sind, die unter der Gürtellinie sind, aber
Lieber diskutieren wir
emotional, als dass wir irgendwie, dass uns alles egal
und
ist.
Wir nehmen jede sachlich und nachvollziehbar vorgetragene Meinung wirklich herzlichst entgegen. Ja. Herzlichst.
Ja. Mir könnt ihr auch unsachliche schicken, komme ich auch mit klar, alles gut.
Ja, die kommen ja sowieso. Einladung. Die kommen ja sowieso. Da brauchen wir. Das ist ja.
Ja. Aber jetzt sag mal, wir haben hier stehen bei uns in unserem Doc, ich glaube, du hast reingeschrieben, Schlotterbeck an fast allen Szenen beteiligt. Gut genug, Fragezeichen. Ich weiß, was du damit meinst, als übergeordneten Punkt. Lass uns doch da mal drüber diskutieren, weil das ist der Punkt, den ich nämlich oft finde. Ich finde, der hat alles dazu, das Format, ein Weltklasse-Spieler zu werden. Mhm. Vor allen Dingen von seinem Profil, Linksfuß, von seiner Einstellung, von seinem Zweikampfverhalten, von diesem bis zur letzten Minute gewinnen wollen. Mhm. Aber dann hat er eben, finde ich, zu viele Szenen, wie diese Elfmeter-Geschichte, wie jetzt auch im Aufbau, die ersten 3-4 Bälle, wir loben alle immer seinen Aufbau, die gingen sonst wohin. Er brauchte erstmal auch die Sicherheit in diesem Spiel. Das hat ein bisschen gedauert, bis die kam. Ich finde nach wie vor, dass ihm noch was fehlt, um einer bei einem ganz großen Verein jetzt schon zu sein. Er kann es vielleicht werden. Und das führt mich dann auch zu dem Punkt zu sagen, Junge, du hast in Dortmund alles, was du haben möchtest. Mhm. Unterschreib das Ding, verlänger, bleib. Guck, dass du vielleicht nochmal ein Jahr was mit dem BVB reist, dass da vielleicht irgendwas entsteht. Und dann kannst du immer noch nächstes Jahr nach einer guten Weltmeisterschaft sagen, komm, hier tut sich nichts, ich suche das Weite. Aber ich glaube, dass ihm das Jahr als Führungsspieler, der er auch, alle reden auch immer von Schlotterbeck als Führungsspieler, ich finde, der muss das erst noch werden. Ein Waldemar Anton war das schon auf verschiedenen Stationen und ist da reingewachsen. Ein Kobel wächst gerade da rein. Das ist noch nicht diese Art Führungsspieler, die ein Hummels war. Das würde ihm auch gut tun, in einer Kabine direkt angesehen zu sein. Jetzt komm mal zu Real Madrid in die Kabine. Ja, die sagen erstmal, ja, du bist der Deutsche, setz dich da mal hin.
Namen und dann kann ich nicht aussprechen.
Ich nicht aussprechen, genau. Ja. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung das hier bei dir geht. Aber da bist du erstmal ganz unten in der Nahrungskette und musst, also nicht ganz unten. Schlotterbeck kommt dann schon auch mit einer gewissen Reputation. Er ist auch deutscher Nationalspieler, ne? Aber du verstehst, was ich meine. Da brauchst du schon auch ein bisschen, um in diese Richtung zu kommen. So, deswegen. Also ich sehe das, würde ihm gut tun, das Jahr noch zu machen.
Ich sehe das optimistischer als du. Mhm. Ich halte den für sehr gut. Der hat alle Anlagen. Mhm. Also wir sehen den unterm Brennglas. Wie viele von den angeblichen Top-Verteidigern sehen wir denn sonst unterm Brennglas? Niemanden. Mhm. Guck dir mal an Van Dijk an. Ja, der ja teilweise als der Musterschüler galt, auch der hat seine Böcke drin, auch der hat seine Fehler drin gehabt. Ich sehe Nico Schlotterbeck absolut von dem Format auch bei einem Top-Club spielen zu können. Ja, ob der dann als der Führungsspieler dahin geht, nein, niemand geht, wer von außen kommt, mal ebenso zu Real Madrid und sagt so, ich bin jetzt hier der Boss. Ja. Das gibt's nicht. Ich würde ihn gerne in der Bundesliga weitersehen. Ich würde ihn auch gerne bei Borussia Dortmund weitersehen, weil ich finde, er passt einfach als Typ dahin. Und auch wenn ich ihn nach Spielen in Interviews erlebe, er ist jemand, der eine Meinung hat, er ist jemand, der etwas sagt. Und das linke Füßchen ist auch ein ganz feines. Ich finde den schon sehr gut und würde dem auch in einer Mannschaft von deutlich höherem Format, wie zum Beispiel Real Madrid, durchaus auch in diesem Sommer sehen. Aber, und da bin ich ehrlich, ich würde mich freuen, wenn er bleibt, weil das einfach ganz gut zusammenpasst.
Jetzt diskutiert ihr doch mal. Wie seht ihr das? Ihr könnt uns gerne auch auf allen Kanälen wie immer schreiben, ob es auf YouTube ist, ob es auf Insta ist, direkt hier bei Spotify. Hat er schon das Format für einen Top-Club, für einen Weltclub vielleicht sogar zu spielen? Braucht er noch ein bisschen was? Natürlich wünscht ihr euch, dass er beim BVB bleibt. Oder sagt ihr vielleicht sogar, du, mittlerweile bin ich da so emotionslos und tot, der hält uns so lange hin, ich will es auch schon gar nicht mehr.
Das ist schon, also das ist mir halt auch zu lang. Und das ist die Kritik, die ich an dem Ganzen habe.
Ja.
Das ist mir zu lang.
Ja.
Das ist mir zu lang. Wir haben März. Ja. Wir haben März. Du musst wissen, wo die Reise hingeht.
Ja.
Und dann kommuniziert es halt. Und ich sehe da jetzt nicht so viel. Also aus Schlotterbecks Sicht kann ich das natürlich verstehen. Der legt sich zurück und sagt, ich habe ein Jahr Vertrag und guck mal, was kommt. Aber das ist natürlich in der Kommunikation ist das extrem schwierig.
Im Übrigen, Jesko, ein ziemlicher Drahtseilakt, auf dem er auch wandert. Ich sag dir, wenn der in dem Spiel gegen die Bayern mit Rot vom Platz fliegt, dann schießt er nicht das Tor, dann bringt er nicht noch hinten raus gute Leistung, sondern dann fliegt er mit Rot vom Platz und es ist jetzt eh schon an einem Punkt, wo viele unruhig werden in Richtung Schlotterbeck. Da wäre, glaube ich, die Stimmung auch in seine Richtung sehr schnell gewandelt und so schnell geht's. Dann trifft er, dann lässt er die Muskeln spielen, dann sind die Fans wieder ein bisschen besänftigter.
Ja.
Also das war schon auch, glaube ich, für ihn wichtig, in dem Spiel auf dem Platz zu bleiben und dem Spiel auch ein Stück weit seinen Stempel aufzudrücken.
Ja.
Da sieht man mal, wie nah da vieles im Fußball oft oder wie dicht da vieles, viele Emotionen oder viele Richtungen und Wendungen dann auch immer beisammen sind.
Einer, der eingewechselt wurde,
ja.
Samuele Inacio, da musste ich zweimal hingucken. Ich konnte es gar nicht glauben, dass er den bringt.
Weißt du, was Lothar gesagt hat im Live-Kommentar? Ich hatte ihn ja auf dem Ohr gehabt. Lothar hat gesagt, da steht Luca Reggiani. Aussprache war okay. Aber Luca Reggiani kommt. Und dann hat Wolf gesagt, oh, das ist Inacio. Oh, okay. also selbst der dachte so, hä, ist er das?
ja. Also, hat mich sehr überrascht. Finde ich total gut. Auch ein Zeichen, einen Spieler in dem Spiel, bei diesem Spielstand zu bringen. Habe ihn dann sehr intensiv beobachtet, fand es sehr interessant. Hat ein, zwei Situationen, war super nervös, angespannt, hast du schon gemerkt. Ist jetzt nicht das Riesenrisiko gegangen.
Ja. Am 16. hat er zum Beispiel eine gute Schussmöglichkeit gehabt und dann kommt er nicht so richtig.
Da hat er aufgezogen. Dann hat er nochmal aufgezogen. Dann hat aber auch zwei, drei Situationen sehr gut gelöst, auch enge Situationen gut gelöst. Dieses Spiel wird kein Maßstab sein für seine Leistungsfähigkeit. Alles, was wir aus dem Verein hören, ist, dass Samuele Inacio ein absolutes Supertalent ist. Und auch Niko Kovac hat sich ja super positiv über ihn geäußert. Hat er gesagt, ist ein fantastischer Fußballer, der jetzt schon unglaublich weit denkt auf dem Feld. Und das ist das größte Lob für einen Mittelfeldspieler, was du bekommen kannst vom Trainer. Hat auch gesagt, er ist ein ganz feiner Mensch. Also gab auch ein Lob ans Elternhaus explizit.
Aha.
Und bin sehr gespannt auf den Weg von Samuele Inacio, ob jetzt auch noch weitere Einsätze hinzukommen, ob er wirklich eine Alternative wird.
Ja.
Und dann auch mit Blick auf den Sommer, ob es da vielleicht dann doch ein Rebuild Light gibt bei Borussia Dortmund und dass dann Inacio eine Planstelle im Mittelfeld einnimmt.
Ganz ehrlich, Jesko, ich gucke gerade eben nochmal, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Also der BVB ist jetzt gerade 11 Punkte hinter den Bayern. Wir können, glaube ich, sagen Glückwunsch an den Rekordmeister, dass die nächste Meisterschaft an die Bayern geht und die nächste Meisterfeier, wenn es nicht die Triple-Feier gibt, vor, weiß ich nicht, 500 Leuten am Marienplatz, die sich dahin verirren. Wir haben jetzt aktuell 6 Punkte Hoffenheim. Wir haben, gut, Stuttgart spielt noch, werden wir aufnehmen. Leipzig, also ist vieles so ein bisschen redundant, aber es ist doch ein recht komfortabler Vorsprung, den die Dortmunder haben auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Wir haben uns natürlich die Frage uns gestellt, ist der BVB jetzt ziellos? In welche Richtung geht das? Was ist mit der Spannung? Du hast doch jetzt wunderbar die Möglichkeit, genau solche Jungs einzusetzen. Ob das dann auch irgendwann ein Albert ist, ob das, wenn er wieder zurück in Moussa Kaba, ob das weiterhin Jungs wie ein Reggiani sind. In Richtung Mane. Sommer kommt dann ein Mane. Ja. Im Sommer kommt dann ein Lärmer und ein Pratschis. So, du hast jetzt die Möglichkeit, dann auch schon zu gucken, welche Jungs dir vielleicht dann ab dem Sommer helfen, Marktwerte generieren, wieder auf diese BVB-Identität setzen mit jungen Spielern. So, deshalb so dieses komplett ziellose und Spannung verlieren und Saison verspielt und Meister kannst du nicht mehr werden aus allen Wettbewerben raus. Das kann doch jetzt nochmal eine richtig schöne Möglichkeit sein, zu sagen, Sebastian Kehl sagt, wir wollen das Maximum rausholen, ist klar, aus den letzten Spielen so viel wie möglich holen. Aber das dann auch als Auftrag sehen, junge Kerle einzubinden, ich finde, das ist eigentlich die Lösung und die Möglichkeit, die du jetzt gehen musst. So.
Super spannender Gedanke, finde ich. Und Maximum in diesem Fall kann auch sein, dass du dir jetzt Talente aufbaust, die du dann in der kommenden Saison voll einsetzen kannst. Ne? Und auf Herz und Nieren zu testen, auch unter Stress da mal zu testen und zu schauen, was bringen sie uns, wie bringen sie uns voran, wer hat die Qualität? Weil das ist auch noch eine Frage, die du dir am Ende wirklich stellen musst. Hat ein Reggiani wirklich die Qualität, einem deutschen Spitzenklub wie Borussia Dortmund zu helfen? Hat ein Inacio die, hat ein Mane die, hat ein Albert die? Und das, da bin ich 100% bei dir, finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Das kannst du jetzt richtig gut testen.
Ja. Sehr interessant auf jeden Fall, Jesko. Genauso interessant wie, weiß nicht, haben wir noch ein größeres Thema? Sonst würde ich einmal noch auf Felix Metscher kommen wollen.
Nö, geh auf Felix Metscher.
Wir sind ja tatsächlich wieder, kurze Eigenwerbung, am 2. März, also am Montag, zurück mit dem Transfer-Update. Geht schon wieder los mit einigen Themen links und rechts. Sicherlich wird uns, wir haben es jetzt die letzten Podcast-Folgen auch schon ein paar Mal angeteased, auch Felix Metscher die nächsten Wochen und Monate interessieren. Der für mich, wie hat er für dich gespielt im Spiel gegen die Bayern?
Ja, hat eine Aktion drin gehabt, wo er irgendwie mit der Hacke nach hinten ablegen wollte, was voll in die Hose gegangen ist.
Ja.
Ansonsten präsent Ball haben wollen, Ball verteilen. Mhm. Ich fand ihn sehr gut. Ja. Ich finde ihn immer, ist ein super Fußballer.
Ja. Müsste Nagelsmann, war ja mit Rudi Völler im Stadion, eigentlich ganz gut gesehen haben, dass der und auch Alex Pavlovic eine ganz gute Wahl wären für die WM als Mittelfeldduo.
Ja, Lothars Mittelfeldduo, ja.
Ja, genau. Ja, Lothar findet den klasse, Didi findet den klasse. Ich muss auch sagen, ich finde Felix Metscher.
Wir finden den auch klasse. Das ist das, was wichtig ist.
Ja, das steht über allem, weil unsere Meinung so gefragt ist. Nein, aber tatsächlich interessant, in welche Richtung sich das alles so entwickeln wird bei Felix Metscher. Was wir an der Stelle berichten können, ist, dass Manchester City tatsächlich die Fühler ausgestreckt hat nach Felix Metscher und da Kontakt aufgenommen hat, weil sie sehr viel in dem Jungen sehen. Natürlich ist bei City auch so die Zukunftsausrichtung entscheidend und interessant. Was ist mit Pep Guardiola? Bleibt der Trainer? Kommt ein neuer? Wie entwickelt sich das? In welche Richtung? Aber Felix Metscher hat in England ohnehin einen Markt, ist dort aufgewachsen, hat bei City in der Jugend gespielt. Deswegen ist das oder wäre das auch ein folgerichtiger Schritt. Felix Metscher hat das nie offen zugegeben, aber die Premier League wäre das nächste Ziel, auf das er richtig Bock hätte. Wenn er denn beim BVB vielleicht ab Sommer merken würde, hier geht's vielleicht nicht in die richtige Richtung oder es kommt doch ein Angebot, wo ich oder auch der BVB am Ende nicht mehr sagen können, wir machen's nicht. Da ist jetzt nicht dieser Druck drauf wie bei der Schlotterbeck-Thematik. Da hast du doch ein bisschen mehr Luft. Aber der BVB, das haben wir auch berichtet, hat die Gespräche angefangen und gestartet, auch mit der neuen Agentur auch von Felix Metscher, um ein bisschen auszuloten, wohin wollen die, in welche Richtung geht's. Aber City ist da dran und auch die Bayern finden ihn im Übrigen sehr spannend, auch wenn die mit Pavlovic, mit Kimmich auf der Position jetzt eigentlich erstmal zu sind und im Sommer auch gucken wollen, ob sie ein Top-Talent, siehe Dekat oder Eichhorn beispielsweise, verpflichten.
Tom Bischoff ist ja auch einer, der bei denen zum Beispiel die Goretzka-Rolle einnehmen könnte.
Genau, so. Deshalb, auch die Bayern finden ihn gut, Kompanie vor allen Dingen, aber da sind wir eher in der Kategorie, wenn der BVB dann 60-70 für ihn fordern würde, glaube ich nicht, dass die Bayern da drauf gehen würden. Da ist City schon deutlich besser aufgestellt, was das Finanzielle angeht. Aber was ganz interessant ist, dass Felix Metscher nach dem Spiel tatsächlich im Interview gesagt hat, er war in der Bayern-Kabine, was er denn da zu suchen habe. Und hat er gesagt, ich habe Freunde da. Also ein paar Jungs auch aus der Nationalmannschaft natürlich kennt er. Ich meine, das ist ja ohnehin so, ne? Wie oft wir das da sehen, dass die Jungs dann nochmal Trikottausch machen und von links nach rechts laufen.
Das ist auch wirklich gar nichts Ungewöhnliches. Ja. Die kennen sich alle irgendwo her. Wahrscheinlich kennt er einen Jamal Musiala gut, weil auch der aus England kommt. Genau. Die haben da eine Verbindung. Also das ist wirklich... Das ist 0,0 ungewöhnlich. Ja. Das siehst du. Genau. Und das seht, da sind ja kaum Kameras, beziehungsweise die Kameras, die da sind, die filmen ja nicht, wie da Fußballer hin und her laufen. Aber das ist absoluter Standard, dass Jungs in die Kabine, wenn die da jemanden kennen, einfach hingehen. Manchmal kennen sie auch einen Trainer oder einen Physio, unterhalten sich mit dem, tauschen irgendwie ein Trikot, haben da ein Trikot versprochen, bringen das rüber. Ist also nichts, wo es sich lohnt, irgendwas hinein zu interpretieren.
Ja. Nein, definitiv. Ja, weil das habe ich auch auf Twitter schon gelesen, dass da, oder auf X, dass da einige sich jetzt schon Sorgen machen, und was passiert da? X, genau. Ne, aber wie siehst du es bei ihm? Muss der BVB da schon ein bisschen mehr Sorge haben?
Die müssen versuchen, mit dem zu verlängern.
Ja,
genau. Die müssen versuchen, mit dem zu verlängern. Ist ein fantastischer Fußballer. Das ist übrigens das, was Sebastian Kehl und auch Niko Kovac hat ja vergangene Saison angesprochen auf Felix Metscher gesagt, der ist die Zukunft von Borussia Dortmund. Ja. Was er zuletzt dann über Samuele Inacio auch gesagt hat. Mhm. Aber das hat er letztes Jahr ganz klar so formuliert. Und das war ja auch der Grund, warum sie ihn dann für so viel Geld aus Wolfsburg damals geholt haben, weil sie genau wussten, was sie da geholt haben. Und das zeigt sich jetzt. Und ich weiß noch, die Kritik war riesig nach der ersten Saison von Felix Metscher, die auch nicht überzeugend war. Ne? So. Wie sagt mein Kollege Torben Hoffmann immer so schön, der ist da manchmal rumgelaufen wie so ein Schluffi. Hatte auch recht. Ja. Und jetzt entwickelt er sich zu einem internationalen Topspieler.
Ja, definitiv. Also das wird wirklich sehr interessant. Auch wie der BVB damit plant, kommt da nochmal so ein Ausstiegsklausel-Thema in Verbindung mit einer Vertragsverlängerung oder nicht. Wie weit ist der BVB zu gehen, am Ende das Gehalt aufzubessern? Welche Vereine kommen dann wirklich? Also wie gesagt, City ist dran, ist jetzt aber noch nicht so, dass da irgendwas so konkret ist, dass das was vorliegt oder sonst wie. Da sind wir im kompletten Anfangsstadium und ich glaube, dass es jetzt öfter passieren wird, dass Vereine mal Interesse bekunden, anmelden, gucken, in welche Richtung das geht, weil es eben auf der Position ein super spannender Spieler ist, glaube ich, im europaweiten Markt mit Potenzial noch größer zu werden. Aber ist jetzt kein Thema jetzt für die nächsten Tage. Das wird alles sicherlich noch ein bisschen dauern. Und dann bin ich mal gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird, mein Lieber. Gucken wir mal.
Jawohl. Sind wir durch, würde ich sagen. Für diese Woche. Ja. Dann haben wir eine spannende Woche vor uns, beziehungsweise mal eine ruhige Woche. Aber dann geht's nach Köln.
Ja, genau.
Und
dann brennt der Baum auch so ein bisschen.
Volle Kanne. Und die müssen. Dann können wir mal sehen, mit wem Niko Kovac dann in Köln aufläuft und mit wem nicht.
So ist es.
Sehr spannend.
Ja, gucken wir. Also Jesko, dann komm gut durch die Woche.
Du auch. Ihr auch. Und wir hören uns alle nächste Woche. Auf für Süd.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.